Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Hallo, willkommen zu unserer Episode 15. Heute möchten wir reden über Adipositas und Ödeme. Birgit, wir haben uns gedacht, wir reden über beides, sowohl über Adipositas-assoziierte Lymphödeme als auch über die Problematik, die die Adipositas bei der chronisch-venösen Insuffizienz oder auch bei der Varikose haben kann. Und fangen wir vielleicht mit der Varize sozusagen im weitesten Sinne, beziehungsweise dem, was die Venen betrifft, an. Wie kann es denn durch die Adipositas zu venösen Beschwerden kommen?
Also letztendlich ist es ganz häufig der Bauchumfang. Also das ist ganz interessant, also dass der BMI, der ja gern zitiert wird und als Maß für Adipositas gilt, gar nicht so unbedingt das Ausschlaggebende ist, sondern vielmehr eigentlich der Bauchumfang beziehungsweise der vertikale Bauchdurchmesser. Das heißt, wenn eine Person liegt, wie weit ist es dann von der Auflagefläche bis zum Scheitelpunkt des Bauches gewissermaßen? Das ist also ein ganz relevantes Maß. Ich finde interessant, dass vor allen Dingen Bauchumfang und Bauchvolumen einen sehr, sehr großen Einfluss auf die venöse Hämodynamik haben. Und habe Doktoranden gebeten, der Sache mal etwas näher nachzugehen. Und das war also ganz interessant, was der gefunden hat. Also wir haben Einschlusskriterien, also war natürlich nach BMI, wurden die Leute dann gefragt, ob sie mitmachen wollen. Und alle, die mitgemacht haben, mussten irgendwelche Hinweise an den Beinen haben, dass eine Venenabflussstörung vorliegt. Also sprich salopp, also Stigmata oder Hautzeichen einer chronischen venösen Insuffizienz, CVI.
Sowas wie Ekzeme, Braunverfärbung, ne, sowas.
Stimmt.
Also ja, für unser Publikum oder Auditorium.
Ja, gut, dass du das sagst, mir fällt mir was für ein Fahrwasser, genau. Also Verfärbungen der Beine und meistens so ein braun-lila Farbton. Ja. Und erstaunlich war, dass also ein hoher Prozentsatz der Studienpopulation, sage ich jetzt mal, kompetente und gesunde Venen hatte. Und dann hat der Doktorand diese Leute im Sitzen untersucht und einmal so im entspannten Sitzen und einmal mussten die während der Untersuchung ihren Bauch selber hochhalten. Und dann war plötzlich alles anders. Ne? Und die haben dann also tatsächlich natürlich mitgeguckt auf den Ultraschallbildschirm und waren also bass erstaunt, was das Bauchvolumen ausmacht. Und vor allen Dingen ist es so, man produziert ja mit der Auflagefläche des Bauches fast einen kompletten Verschluss dieser Hauptvene im Oberschenkel, der Vena femoralis. Also, dass das solch eine Auswirkung hat, war vielen Menschen, glaube ich, nicht klar.
Was für ein BMI habt ihr ausgewählt?
Also die mussten nach der WHO-Klassifikation also mindestens eine Adipositas zweiten Grades haben, also zwischen 30 und 40. Mhm. Also die waren schon deutlich adipös, die Menschen, die da mitgemacht haben.
Okay. Das heißt, ihr habt also im Prinzip gefunden, dass auch wenn die Patienten oder Probanden in dem Falle gesunde Venen hatten, trotzdem Zeichen einer chronisch venösen Insuffizienz an den Beinen da sind, weil quasi das mechanische Hindernis Bauch diesen Rückfluss behindert. Ne?
Genau, also ich habe denen das dann halt so erklärt, im Prinzip produziert ihr Bauch das, was bei anderen Leuten eine Thrombose verursacht. Mhm. Ja, also ein Verschluss der Hauptabstrombahn des venösen Blutes aus dem Bein. Also ich fand das auch sehr interessant. Also die haben das dann also sehr wohl verstanden und haben dann doch eine große Motivation entwickelt, sich in der Adipositas-Sprechstunde dann vorzustellen. Das finde ich schon eklatant. Und also mir ist halt wichtig, jetzt nicht mit dem Zeigefinger da irgendwie rum zu sagen, Mensch, du musst abnehmen oder sowas. Das ist Quatsch. Also das ist ja eine Erkrankung, die die Leute haben und deswegen sind sie nun halt mal adipös. Aber wenn sie ein Verständnis dafür entwickeln, was das für die Durchblutungssituation für eine Bedeutung hat, dann finde ich, ist schon viel gewonnen.
Das heißt, ihr habt sie halt an ein Adipositaszentrum verwiesen, was jetzt die Gewichtsreduktion, Umfangsreduktion und sowas angeht. Habt ihr auch venös irgendwas unternommen oder angeraten? Also unmittelbar, weil das dauert ja, bis der Bauch weg ist.
Ja, selbstverständlich. Also die haben alle auch eine Kompressionsbestrumpfung erhalten. Also einfach, um eine Fließbeschleunigung hinzukriegen. Und sie haben auch Hinweise bekommen, möglichst wenig zu sitzen, also sich mehr zu bewegen. Ja, also manche gehen ja dann am Rollator, aber auch da kann man sich ja venenrelevant gut bewegen. Und ja, das wurde eigentlich gut angenommen, also diese Tipps, die wir dann so verhaltenstechnisch gegeben haben. Aber Kompression spielt eine große Rolle. Wobei es ist ja dann auch immer schwierig für die adipösen Leute, die kommen ja gar nicht runter. Die haben Schwierigkeiten, die Kompressionsstrümpfe anzuziehen, weil sie oftmals gar nicht so im Sitzen an ihre Füße richtig rankommen. Da ist dann auch so ein MAK-System mit diesen Klettverschlüssen manchmal ganz hilfreich. Also das ist dann auch was, womit die dann sehr gut zurechtkommen, finde ich.
Genau, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass oft auch die Anziehhilfen, die ja bei vielen anderen eine gute Unterstützung sind, bei adipösen Patienten gar nicht anzuwenden sind, weil sie oft einfach die Durchmesser dieser Gestelle zum Beispiel gar nicht reichen für die entsprechenden Beine.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Genau. Also deswegen hat man da manchmal ein doppeltes Handicap. Ne? Da sind diese Max, also die Klettbandagen, wirklich eine gute Option, sowohl für die Entstauung als auch hinterher für die Erhaltung.
Ja, also manche haben dann natürlich auch, verfügen auch über einen Pflegedienst. Das ist natürlich auch klasse, wenn dann Leute kommen, die denen morgens in die Strümpfe und abends wieder aus den Strümpfen heraushelfen. Das ist sicherlich auch eine wichtige Sache.
Wir geben eigentlich auch, die Patienten fragen ja häufig dann, also auch so in der allgemeinen Sprechstunde, jetzt nicht nur innerhalb von Studien, wie lange muss ich denn die Strümpfe tragen? Und dann sage ich eigentlich immer so lange, wie der Bauch da ist. Solange das Hindernis besteht, müssen auch die Strümpfe getragen werden.
Ja, natürlich, genau. Also man redet ja dann auch so gerne von Pseudo-CVI, das finde ich auch so ein lustiger Begriff. Ne? Also es sieht halt so aus, als ob, und die Venen sind kompetent. Aber die freuen sich ja dann auch immer, wenn die Venen kompetent sind. Ne? Also hier, gucken Sie mal, hier ist eine Venenklappe und die schließt ganz wunderbar. Ja. Also man kann ja dann durchaus positiv motivieren.
Genau. Und es gibt ja auch Studien, also jetzt nicht nur im Zusammenhang mit der CVI, sondern ganz allgemein, die zeigen, dass für adipöse Patienten die Bewegung oft noch viel wichtiger ist als die alleinige Gewichtsreduktion, weil das halt auch antientzündlich wirksam ist und diese Mobilität, die dann wieder hineinkommt, und da geht es nicht um kilometerweit laufen, sondern wirklich jeder Schritt zählt, dass das enorm ist. Also selbst wenn es nur am Rollator ist oder nur einige wenige Schritte erstmal am Anfang, aber dass das Laufen oder wieder in Bewegung kommen ganz essentiell ist.
Du hast jetzt gerade eben auch noch was gesagt mit dem Anti-entzündlich. Ne? Also adipöse Leute, die haben ja eine erhöhte Expression von Entzündungen im Körper. Ne? Also das spielt ja auch eine chronische Entzündungserkrankung mit eine Rolle. Und auch da ist Bewegung und auch Kompression hilfreich. Das finde ich auch immer so faszinierend. Ne? Dass also Kompressions Artikel, sage ich jetzt mal salopp, also Kompressionsstrümpfe oder Verbände oder was weiß ich, durchaus Entzündungsparameter runterregulieren, also solche Eiweißstoffe, die dann abgelagert werden oder alle möglichen immunmodulierende Substanzen im Gewebe, sag ich mal so.
Ja, genau. Also man hat ja oft auch dann diese sogenannten Stauungsdermatosen oder im akuten Zustand Stauungsdermatitis, dass also aufgrund oder gerade bei adipösen Patienten dann so braun-rote Verfärbungen im Prinzip an den Beinen sind, oft seitengleich, die dann auch erheblich druckempfindlich sein können, stark überwärmt. Man könnte so auf die Idee kommen, es könnte auch eine Wundrose sein. Das ist es aber in vielen Fällen nicht, sondern es ist einfach durch diesen Rückstau von eiweißreicher Flüssigkeit und dann diesen vielen Entzündungsbotenstoffen, die sich da unten im Unterhautfettgewebe ansammeln, die dann, vor allem wenn das über einen längeren Zeitraum besteht, über Wochen oder Monate, diesen chronischen Entzündungszustand hervorrufen. Und wenn das dann wirklich noch längere Zeit besteht und untherapiert bleibt, auch tatsächlich zu Veränderungen im Unterhautgewebe führen können. Also bis zu einer bindegewebigen Durchbauung, dass das Gewebe halt immer weiter verhärtet.
Letztendlich dasselbe, was bei einem venösen Stau, wenn er jetzt originär rein venös ausgelöst ist, auch passiert. Ja. Also der Pathomechanismus ist, glaube ich, ziemlich analog.
Ja. Dermatolipofasziosklerose sozusagen, ne? Also Bindegewebe, die Durchbauung des gesamten Gewebes da unten. Ja.
Momentan ist ja auch immer wieder so eher interessant, es wird mir immer gefragt, ja, gibt es irgendeine Diät, die dann super ist, die antientzündlich wirkt? Also ich meine, es gibt so ansatzweise antientzündliche Konzepte, sage ich mal. Aber ob es jetzt eine echt antientzündliche Diät in dem Sinne, bin ich mir nicht so sicher. Wie siehst du das?
Also ich bin ja auch in dem Sinne kein Ernährungswissenschaftler, aber das, was so als im weitesten Sinne mediterrane Kost gilt, wird ja als antientzündlich im Allgemeinen angesehen. Wobei oft die reine Ernährungsumstellung den Patienten mit der massiven Adipositas alleine nicht hilft, sondern oft braucht es da wirklich die Anbindung an ein Adipositas-Zentrum mit multimodalen Ansätzen, psychologischer Begleitung und. Na, also da kommt ja vieles zusammen.
Also da kommt wirklich sehr vieles zusammen. Also das ist mit reiner Diät wirklich nicht getan. Und das sage ich den Patienten auch immer, dass das wirklich eine Erkrankung ist, eine eigenständige Erkrankung. Und deswegen ein entsprechendes Zentrum unbedingt gewählt werden muss. Also wenn die dann selber anfangen, da so irgendwelche Abnehmendinger da zu machen, das führt meistens zu dem bekannten Jojo-Effekt. Also das ist nicht so gut.
Genau.
Aber jetzt sagen wir, viele adipöse Menschen haben ja auch gleichzeitig noch lymphatische Abstromstörungen. Ist das so ähnlich wie bei den Venen oder hat es andere Gründe? Genau.
Im Prinzip kommt da einmal auch der Faktor Bauch, also mechanisches Hindernis sozusagen dazu. Aber das Zweite, was man halt herausgefunden hat im Zusammenspiel von Fettgewebe und Lymphabflussstörungen, ist, dass durch diese enge Nachbarschaft zwischen den Fettzellen und den Lymphbahnen, die ja im Prinzip im Unterhautfettgewebe verlaufen, auch ein Wechselspiel von verschiedenen Botenstoffen stattfindet. Also die Lymphgefäße, die von den Fettzellen umgeben sind oder beziehungsweise die Fettzellen schütten halt Hormone aus, Adipokinine, und das wieder führt dann dazu, dass Entzündungsfaktoren ausgeschüttet werden im Gewebe. Es kommt zu einer Schädigung der Lymphbahnen, die dann wiederum ein lymphatisches Leck zur Folge haben. Das heißt, die Lymphbahnen werden undicht. Es tritt Lymphflüssigkeit vermehrt ins Unterhautgewebe aus. Das wiederum führt dann dazu, dass die Fettzellen sich noch weiter vermehren. Und im Endeffekt ist es dann am Ende irgendwie so ein Teufelskreis, der da entsteht, aus der Wechselwirkung zwischen dem Lymphgewebe und den Fettzellen.
Und letztendlich kann man so sagen, dass diese bösen Adipokinine die Lymphbahnen kaputt machen?
Im weitesten Sinne schon, ja.
Also, oder sind die Lymphbahnen auch einfach überlastet, weil sie so irre viel zu tun haben mit den...
Das ist noch das Zweite. Also durch diese vermehrte, in Anführungsstrichen, Schlacke sozusagen, die im Gewebe anfällt, ne, das muss auch abtransportiert werden. Von oben drückt dann gegebenenfalls der Bauch sozusagen dagegen. Und man hat auch gesehen, dass sich die Lymphknoten bei adipösen Patienten verändern, sowohl in ihrer Zahl als auch in der Größe und Aufnahmekapazität. Auch da ist
die sind vergrößert,
Abfluss verschlechtert. Und meistens kommt es dann ja noch on top dazu, dass Patienten, die vielleicht stark adipös sind, sich weniger bewegen. Das heißt, auch diese Venen-Lymph-Muskelpumpe sozusagen im Bein entfällt. Die Lymphangiomotorik in den kleinen Lymphgefäßen nimmt ebenfalls ab. Und ja, das sind alles Faktoren, die dann dazu beitragen, dass Patienten mit einer erheblichen Adipositas dann auch ein sogenanntes sekundäres oder Adipositas-assoziiertes Lymphödem entwickeln können. Das Risiko steigt vor.
Geht es dann wieder weg, wenn die abnehmen?
Jein, also man kann das deutlich verbessern, aber oft, das hängt ein bisschen wohl davon ab, wie lange dieser Zustand schon bestanden hat und wie ausgeprägt das Ganze war, gibt es ja manchmal dann so Hautüberhänge, die auch nach dem Abnehmen dann noch übrig bleiben, und da braucht es dann oft tatsächlich die Chirurgie einfach, um diese überhängenden Lappen auch loswerden zu können, weil die sonst ein hohes Risiko darstellen, dass die sich letztlich immer wieder auffüllen. Ja, und das betrifft oft nicht nur die Beine, also oft Oberschenkel, aber auch zum Beispiel die Bauchdecke, die dann extrem hängen kann, oder auch im Genitalbereich, dass es da zu massiven Lymphödemen kommen kann, die dann auch zum Beispiel die Bewegung ja erheblich erschweren können.
Und wie ist das mit Lymphdrainage? Bringt das dann viel oder bringt das so mittelmäßig was bei den Leuten?
Also letztlich muss man sagen, dass im Endeffekt alle Faktoren, die zu der Lymphtherapie gehören, bei Patienten mit Adipositas ja erschwert sind. Also wir haben ja normalerweise diese Säulen der Therapie. Dazu gehört halt die manuelle Lymphdrainage, die Kompressionstherapie, die Bewegung, die Hautpflege und das Selbstmanagement beziehungsweise die Edukation zum Selbstmanagement. Und häufig stößt man da bei der Adipositas tatsächlich an Grenzen, weil die Physiotherapeuten, wenn sie alleine in der Praxis sind, Schwierigkeiten haben, wenn die Beine zum Beispiel jetzt so extrem voluminös sind, die überhaupt alleine behandeln zu können. Die Liegen tragen nicht immer die große Last des Gewichts. Ja, das ist tatsächlich auch oft ein Problem. Die Kompressionsbandagierung ist im Endeffekt nur zu zweit anzulegen. Also wenn man jetzt wirklich versucht, so ein Bein zu wickeln, da braucht es in der Regel zwei Personen zu. Die Patienten passen damit meistens erst recht nicht mehr in die Kleidung hinein. Und man hat tatsächlich auch an Patienten, also an Brustkrebspatientinnen nachgewiesen, dass selbst unter gleichen Bedingungen die Lymphdrainage bei Adipösen offensichtlich schlechter wirksam ist als bei nicht-adipösen Patientinnen.
Das kann ich mir aber auch rein mechanisch vorstellen. Mhm. Also ich denke, dass bei adipösen Leuten die Lymphgefäße von außen schwerer zu stimulieren sind, einfach weil sie etwas tiefer liegen. Ja.
Und die Hindernisse sind auch, ja nach wie vor da. Ne? Also das Problem löst sich ja nicht von jetzt auf gleich auf. Genau. Ja, und von daher ist es manchmal tatsächlich auch schwierig, diese die Therapie, insbesondere die Entstauungsphase im ambulanten Setting umzusetzen. Und es gibt dann halt immer wieder dieses Nadelöhr der lymphologischen Reha-Kliniken. Die haben sich zwar auch auf adipöse Patienten entsprechend eingestellt, also mit anderen Betten und anderen Liegen und so weiter. Aber davon gibt es halt einfach viel weniger als zum Beispiel niedergelassene Lymphtherapeuten.
Ja, also das ist wirklich schade, dass es da sehr wenig Plätze nur gibt in Deutschland. Ja, das ist richtig.
Genau, häufig gibt es dann ja auch gerade in diesen Konstellationen noch gewisse Komplikationen, die auftreten können, also durch Reibung der Haut und wie du vorhin schon gesagt hast, die Patienten kommen schlechter an die Füße, sie können selber da auch schlechter für hygienische Zustände sorgen, also das Risiko zum Beispiel von Zwischenzehenraummykosen, also Fußpilz ist erhöht, damit auch für Eintrittspforten eines Erysipels, also dass Bakterien durch diese kleinen Hautverletzungen zwischen den Zehen eindringen können und damit dann auch nochmal das Lymphödem verschlechtern können. Also von daher, und die Bewegung wird auch nicht einfacher durch das Gewicht. Also auch das würde man sich ja in der Kompression wünschen. Es sind schon vielschichtige Faktoren, die da Einfluss nehmen.
Natürlich, also ich denke auch, die Psyche spielt eine große Rolle. Also viele haben ja dann auch ein erhebliches Schamgefühl und trauen sich dann auch jetzt nicht irgendwie in so eine Art Sportstudio oder so irgendwas. Das ist schon ganz schön schwierig. Und ich glaube, so Selbsthilfegruppen gibt es jetzt auch nicht so irre viele für diese Leute, ne?
Nein, also das wäre tatsächlich was wünschenswert wäre, insbesondere wenn man sich so die zahlenmäßige Entwicklung in Deutschland anschaut, was adipöse Personen angeht. Die letzten Daten, die ich gefunden habe, waren etwa 50% der Bevölkerung ist übergewichtig und etwa 20% hat eine manifeste Adipositas. Da wäre das eigentlich sehr sinnvoll, wenn es ähnlich wie für die Herzsportgruppen auch Adipositas, Venen, Lymphsport gäbe zum Beispiel.
Ja, genau. Oder so Plakatwände. Also, das ist schon eine ganze Zeit lang her, aber da habe ich mal in einem südamerikanischen Land solche Plakatwände gesehen, die Bevölkerung immer wieder aufgeklärt haben über korrektes Essen. Das hat mich also sehr gewundert. Und dann habe ich da also nachgefragt, das war eine staatliche Kampagne. Die haben das also wirklich erkannt, dass die Bevölkerung insgesamt im Schnitt zu übergewichtig ist und dass es daran liegt, dass die sehr viel zuckerhaltige oder Kohlen, na, wie heißen die Dinger? Kohlenhydrate, Nahrungsmittel und Getränke da konsumieren. Und dann haben die halt damit einfach so eine Aufklärungsarbeit gemacht. Also jetzt, das fand ich also sehr geschickt. Das war auch jetzt nicht irgendwie du böser Mitbürger, du isst falsch, sondern man kann es anders machen. Also es war eine positive Stimulation.
Ja.
Ja, vielleicht könnte man sowas auch machen. Mhm. Sie stimulieren.
Ja. Und genau, an Zahlen, wo ich gerade dabei war, habe ich auch noch gefunden, etwa 74% der Adipösen in Deutschland entwickeln Ödeme. Also das ist jetzt auch kein seltenes Thema, über das wir jetzt hier gerade reden, sondern das betrifft tatsächlich einen Großteil der adipösen Patienten oder Personen. Und es betrifft halt vor allem Oberschenkel, Unterschenkel, Bauchdecke, Genitalbereich, also im Prinzip die abhängigen Partien sozusagen. Ne?
Genau, also es geht in dem Fall halt sekundär, das heißt von oben nach unten. Ja. Und wenn es dann tatsächlich bei den Füßen angekommen ist, dann ist es also schon lange bestehend. Also das kann man dann also so mal sagen.
Genau, ja. Ja, und man sollte halt diese Frühzeichen, sage ich mal, durchaus auch ernst nehmen und sich da entsprechende Unterstützung mindestens in Form der Kompressionstherapie suchen. Und wie gesagt, den Rest muss man ja tatsächlich dann auch nochmal in anderem Setting gegebenenfalls umsetzen. Hautpflege, Bewegung und wie gesagt, alles, was das Adipositas-Zentrum dann gegebenenfalls zu bieten hat. Aber mindestens die Kompression und Bewegung kann man ja versuchen, alleine mit in die Wege zu leiten oder beziehungsweise mit ärztlicher Unterstützung. Genau.
Ja, also meistens ist es so, dass wir haben ja auch relativ viele Patienten, die kommen dann, nachdem sie begleitet viel Gewicht verloren haben. Und bei denen ist dann also plötzlich stehen die dann da und sagen, ja, jetzt habe ich Krampfadern. Und da sage ich immer, naja, die hatten sie vorher schon, man hat sie nur nicht gesehen. Ne? Also das habe ich auch schon oft erlebt, dass Menschen dann denken, ach du liebe Zeit, jetzt habe ich so viel Mühe auf mich genommen und habe also wunderbar abgenommen und jetzt habe ich die Krampfadern. Nein, also die waren vorher auch schon da.
Genau, die liegen ja eingepackt im Unterhautfettgewebe und wenn das sehr dick ist, dann sieht man sie halt einfach nicht. Und wenn das Unterhautfettgewebe dann weg ist oder deutlich weniger geworden ist, dann tauchen sie sozusagen auf.
Genau, also es gibt die Pseudo-CVI bei der Adipositas, es gibt aber durchaus auch Adipositas und CVI. Also das haben wir bei unserer Studie auch rausgekriegt, also es ist so hälftig vielleicht gewesen.
Ja. Genau. Andersrum muss man auch noch sagen, nicht immer ist die Adipositas der Beginn von den Ödemen, sondern es kann theoretisch auch andersrum sein, dass zum Beispiel ein erhebliches Lymphödem da ist, was entweder primär, also angeborenermaßen da ist oder sekundär zum Beispiel nach einer Tumorerkrankung oder schweren Erysipelen aufgetreten ist und was dann so extrem ist, dass die Patienten zum Beispiel Schwierigkeiten haben, sich zu bewegen oder dass im Verlauf auch durch diese Deformität des Beines zum Beispiel eine ausgeprägte Arthrose sich entwickelt und die Bewegung dann einschränkt. Und so kann es auch andersrum sein, dass durch diese verminderte Beweglichkeit dann einfach infolge des Lymphödems eine Adipositas zum Beispiel in Gang kommt.
Genau, das stimmt.
Aber meistens ist es andersrum. Nur der Vollständigkeit halber müssen wir das auch mit erwähnen.
Also ich sage auch immer den Studenten, Studentinnen oder Assistentinnen, Assistenten, wenn Sie Patienten untersuchen mit Ödem, bitte schaut auch den Bauch und den Oberkörper an. Na, also das ist wirklich ganz wichtig, dass man da einen Eindruck bekommt, wie ist es denn? Und bei adipösen Menschen, da ist also doch der Bauch spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Erkrankung.
Genau. Das ist ja auch immer wieder zum Beispiel eine Diskussion, wenn es um die Diagnose Lipödem geht. Ne? Auch so, gibt es ja oft Mischbilder, Lipödem und Adipositas. Wo gehört das eine auf? Wo fängt das andere an? Es gab lange Zeit ja auch den Begriff des sogenannten Lipolymphödems. Mittlerweile ist man sich da ja eigentlich ziemlich einig, dass es das in dem Sinne nicht gibt, sondern es gibt halt ein Lipödem mit sekundären Ödemen. Und diese sekundären Ödeme können zum Beispiel ein klassisches Lymphödem sein. Sie können aber auch Adipositas-assoziierte Ödeme sein, sie können hormonell getriggerte Ödeme sein, aber das Ödem selber gehört eigentlich, auch wenn der Name da so ein bisschen irreführend ist, nicht klassisch zum Lipödem dazu.
Naja, das ist wirklich auch nochmal ganz wichtig. Und wie du sagst, es ist nicht immer leicht abzugrenzen. Ne? Also ja.
Genau, aber da ist halt auch wichtig, dass, was du gerade gesagt hast, den Körperstamm mit anschauen. Schauen, sind da Disproportionen zwischen einem, sagen wir mal, schmalen Stamm und kräftigen Extremitäten oder ist es halt tatsächlich andersrum, dass der ganze Mensch sehr kräftig ist zum Beispiel, dann kann tatsächlich auch beides zusammenkommen. Oder auch tatsächlich einfach nur in Anführungsstrichen eine Adipositas da sein und gar kein Lipödem vorliegen.
Das stimmt.
Ja, dann sind wir, glaube ich, für heute tatsächlich durch. Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen durch unseren Ritt Adipositas und Ödeme? Nein. Okay. Genau, fassen wir noch mal so ganz kurz zusammen, was ist wichtig zu tun, wenn also jemand die Befürchtung hat, Ödeme im Rahmen seiner Adipositas-Erkrankung zu entwickeln, macht es durchaus Sinn, sich ärztlich vorzustellen und das nicht durch Scham einfach nur zu verdecken, sondern man kann da durch manuelle Lymphdrainage oder auch apparative Kompressionstherapie mit Klettbandagen, mit Kompressionsstrümpfen, dem Ganzen zumindest Einhalt gebieten, und dann braucht es meistens noch ein bisschen mehr, um auch die Adipositas anzugehen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, auch diese Ödeme in einem möglichst frühen Stadium auszubremsen, um halt Folgeschäden zu vermeiden. Über die haben wir jetzt noch gar nicht so intensiv gesprochen. Aber erysipele, offene Beine und Ähnliches können auch da in der Folge auftreten. Ja. Es bleibt also nicht immer nur in Anführungsstrichen bei den Flüssigkeitseinlagerungen.
Das stimmt.
Okay. Dann sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.